Willkommen zum Online-Gottesdienst der Freievangelischen Gemeinde Wiel. In unserer Predigtserie Jesusmäßig leidenschaftlich begleiten wir in den Wochen bis Ostern Jesus auf seinem schweren Leidensweg bis ans Kreuz. Jesus wusste, was auf ihn zukam. Dies jedoch machte die ganze Sache für ihn nicht unbedingt einfacher. Es ist für mich sehr speziell, dass wir uns aktuell in einer ganz ähnlichen Situation befinden. Es ist uns als ganze Gesellschaft prophezeit, dass eine Pandemiewelle auf uns zurollt, sich bereits mitten unter uns ausbreitet. Wir wissen jedoch nicht wirklich, wie das genau kommt. Wir erwarten sie zwar, sind aber noch im Ungewissen darüber, was das mit unserer Gesellschaft macht, wie schwer sie uns treffen wird, was sich dadurch alles verändern wird, wie lange das es dauern wird. Dies alles wissen wir nicht. Was wir wissen, dass es wieder vorübergehen wird. Die Nacht wird vorbeigehen und es wird wieder Tag werden. Warum bin ich mir dessen so gewiss? Ich weiß, dass auch Jesu Weg am Kreuz nicht zu Ende war, sondern dass er danach, nach 3 Tagen, wieder auferstehen durfte und den Tod überwunden hat. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern in der Auferstehung von Jesus Christus liegt unsere Hoffnung, unsere feste Hoffnung auf das Leben, auf den Tag, der wiederkommen wird. So lade ich euch ein, mit mir zu beten. Jesus, ich danke dir, dass wir uns in deinem Namen jetzt versammeln dürfen, auch wenn dies nur virtuell ist. Ich danke dir, dass dein Geist uns verbindet. Und ich danke dir, dass du lebst, dass du nicht tot geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist am 3. Tag und dass du lebst. Ich danke dir für die Kraft der Auferstehung. Ich danke dir für die Kraft deines Wortes, dass dein Wort kraftvoll wirkt, auch heute noch. Und so bitte ich dich, dass du durch dein Wort uns heute ermutigst und dass du unseren Glauben stärken mögest. Danke, bist du gegenwärtig durch deinen Geist und danke, dürfen wir jetzt auf dein Wort hören. Amen. Der heutige Predigttext ist Markus 14, die Verse 32 bis 42. Dieser Text nimmt uns mit hinein in den seelischen Kampf, den Jesus auf dem Weg zum Kreuz gekämpft hat. Jesus hat mit seinen Jüngern zusammen das letzte Mal gegessen. Sie haben zusammen das Passa gefeiert. Und Jesus hat dem Passa eine neue, eine tiefere Bedeutung gegeben durch das Abendmahl. Er hat gesagt, mit diesem Mahl stifte ich einen neuen Bund. Er hat seinen Jüngern als Beweis seiner vollkommenen Liebe die Füße gewaschen. Er hat betont, wie wichtig das die innige Gemeinschaft mit ihm sei. Er hat für die Jünger gebetet. Und jetzt hat er sich mit ihnen auf den Weg gemacht, hinaus in die Dunkelheit der Nacht, in die Dunkelheit der Gefangennahme, der Leiden und des Todes am Kreuz. Ich lese Markus 14, die Verse 32 bis 34 aus der Zürcher Übersetzung. Und sie kommen an einen Ort, der Gethsemane heißt. Und er sagt zu seinen Jüngern, bleibt hier sitzen, solange ich bete. Und er nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und er begann zu zittern und zu zagen. Und er sagt zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Und er ging ein paar Schritte weiter, fiel zu Boden und betete, dass, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kommt zurück und findet sie schlafend. Und er sagt zu Petrus: Simon, du schläfst. Vermochtest du nicht eine Stunde wach zu bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, das Fleisch aber schwach. Und wieder ging er weg und betete mit denselben Worten. Und wieder kam er zurück und fand sie schlafend, denn die Augen waren ihnen schwer geworden und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal und sagt zu ihnen: Schlaft nur weiter und ruht euch aus. Genug, die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände von Sündern ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Seht, der mich ausliefert, ist da. Leidenschaftlich beten mit Jesus. Es gibt wohl kein emotionaleres Gebet von Jesus, das uns überliefert ist, als dieses Gebet hier im Garten Gethsemane. Jesus lässt in diesem Moment höchster Not die drei Jünger, die ihm am nächsten standen, ganz nah an ihn heran. Er teilt mit ihnen sein Herz und er teilt es auch mit uns. Ich möchte drei Punkte vertiefen. Erstens, wohin mit meiner Angst? Zweitens, das Gebet Jesu. Und drittens, die Aufforderung an die Jünger: Wachet und betet, wie auch wir leidenschaftlich beten können. Wohin mit meiner Angst? Das ist eine Frage, die aktuell viele Menschen umtreibt. Die Angst vor Arbeitslosigkeit, die Angst vor der Einsamkeit und natürlich auch die Angst vor dem Virus und einer unberechenbaren Krankheit. Darf ich als Christ überhaupt Angst haben? Ja, das darf ich. Wenn ich die Angst einfach unterdrücke, wenn ich sie ignoriere und nicht zulasse, dann schleicht sie sich plötzlich von hinten an und überfällt mich. Mir selbst ist es so gegangen, dass ich zu Beginn der Pandemie gedacht habe: Ja, für mich persönlich ist das ja kein Problem, ich bin jung, ich gehöre nicht zur Risikogruppe, es kann mich nicht betreffen. Und dann, als ich den ersten Bericht gelesen habe über einen jungen Mann, der trotzdem auf die Intensivstation kam, da hat mich das richtig erschreckt, die Angst hat mich überfallen. Ich habe plötzlich gedacht: Aha, es kann auch mich treffen, das hat mich sehr beunruhigt. Wohin mit meiner Angst? Diese Frage stellte sich auch mir. Jesus selbst wurde im Garten Gethsemane von Angst und großer Unruhe ergriffen. Wie perfide, gerade als er sich mit seinen drei nächsten Freunden zum Gebet zurückziehen wollte. Es heißt, er begann zu zittern und zu zagen. Und das sind ganz starke Worte, um starke Emotionen auszudrücken. Man könnte auch übersetzen: Er begann sich zu entsetzen und in große Angst und Unruhe zu geraten. Die Angst drohte ihn zu überwältigen. Wie ging Jesus mit seiner Angst um? Unterdrückte, verdrängte er sie? Nein, er gab ihr mit einem Psalmwort Ausdruck. Meine Seele ist zu Tode betrübt. Diesen Satz nahm er aus dem Refrain des Doppelpsalmes 42,43. Und dieser Refrain, der wird im Psalm dreimal wiederholt. Was betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig in mir. harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Jesus ist in diesem Moment ganz Mensch. Er gibt seiner Angst Ausdruck vor sich selbst und vor seinen Jüngern. Er verdrängt sie nicht. Er richtet sich mit seiner Angst jedoch nicht nur an Menschen, sondern auch direkt an Gott. Er harrt auf Gott in der festen Zuversicht, dass Gott ihm zur Hilfe kommen werde. Mit dem Psalmisten weiß er, dass die Angst auch äußerst hartnäckig sein und bleiben kann. Im Psalm 42, 43 muss die betrübte Seele dreimal wiederholt daran erinnert werden, angesprochen werden, bis sie in Gott wieder zur Ruhe kommt. Jesus selbst wird gleich auch dreimal ins Gebet zu Gott gehen und seine Seele vor ihm ausschütten. Jesus wendet sich mit seiner Angst also direkt an Gott. Doch gleichzeitig wendet er sich ebenso mit einer ergreifenden wie schlichten Bitte an seine Jünger: Bleibt hier und wacht mit mir. Lasst mich diesen Kampf nicht allein kämpfen. Bleibt hier, betet mit mir, wacht mit mir. Wenn selbst Jesus seine Jünger um Hilfe bittet, dann sollen auch wir unsere Freunde um Hilfe bitten, wenn wir in Not sind. Jesus war auch ehrlich im Hinblick auf seine Ängste. So lasst auch uns gerade in diesen schwierigen Tagen ehrlich zueinander sein. Wir dürfen uns um Hilfe bitten. Das Gebet Jesu. Jesus tritt nun vor Gott, er wirft sich vor ihn hin und in einem intensiven Ringen betet er etwa eine Stunde lang zu Gott. Das Gebet wird von Lukas als Kampf beschrieben, währenddem Jesus der Schweiß wie Blutstropfen vom Gesicht tropft, hinunterläuft. Kannst du dir vorstellen, was für ein Ringen das gewesen sein muss? Ich kann es nicht wirklich. Jesus wusste, was ihm bevorstand. Er kannte seine Mission, den Auftrag, den Plan Gottes mit ihm. Und doch wünschte er sich, dass Gott diese Leidensstunde an ihm vorüberziehen lassen würde, dass er sie von ihm wegnehmen würde. Und seien wir uns bewusst, dies ist die Bitte des Sohnes Gottes an seinen Vater. Das schlichte Gebet, das uns in einem knappen Vers überliefert ist, gibt uns einen tiefen Einblick in das Ringen Jesu. Aber, Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Aber, Vater, Abba ist ein Alltagswort aus dem Aramäischen, das einfach mein Papa bedeutet. Durch diese Anrede zeigt Jesus seine enge Beziehung mit dem Vater im Himmel. Deutlich. Und er drückt dadurch auch sein volles Vertrauen zu Gott aus, dass Gott gut ist und dass er es gut mit ihm meint. Er spricht zu Gott wie ein Kind zu seinem Vater. Es ist für mich immer wieder berührend, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und meine Kinder in dem Alter, in dem sie jetzt sind, auf mich zustürmen, zu mir kommen wollen, im vollen Vertrauen, dass ich ihr guter Vater bin, dass ich es gut mit ihnen meine, dass sie bei mir geborgen sind. Und ja, ich meine es gut mit ihnen von Herzen. Ich freue mich, ich nehme sie auf den Arm, ich liebkose sie, ich bestaune ihre Mal- und Bastelwerke, ich lasse mich von ihren Blumensträußchen überschütten. Und ja, ich bin mir auch bewusst, dass ich als menschlicher Vater, auch wenn ich es gut meine, meine Kinder auch manches Mal verletze und versetze. Dass ich manchmal auch lieblos und ungeduldig reagiere. Es ist auch eine große Not unserer Tage, dass sich mancher Vater aus der Verantwortung stiehlt und sich aus dem Staub macht, entweder innerlich oder sogar auch äußerlich. Jesus sah diese Problematik bereits zu seiner Zeit und sagt dennoch klar in Matthäus 7, Vers 11, wenn also ihr, die ihr doch böse seid, er weiß um unsere Boshaftigkeit, wenn selbst ihr das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Jesus hielt auch in dieser Stunde daran fest, dass Gott gut ist und es gut mit ihm meint. Alles ist dir möglich. Jesus bekennt mit diesem Satz, dass der liebende, fürsorgliche Vater im Himmel zugleich auch der souveräne, der allmächtige Schöpfer und Herrscher der Welt ist, der alles im Griff hat. Alles ist dir möglich. Alles ist unter der Kontrolle Gottes. Er hat alles im Griff. Jesus kennt die großen Selbstaussagen Gottes, zum Beispiel in Jesaja 45, die Verse 6 bis 9. Dort sagt Gott, ich bin der Herr und sonst keiner mehr, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe Unheil. Ich bin der Herr, der dies alles tut, träufelt ihr Himmel von oben und ihr Wolken regnet Gerechtigkeit. Die Erde tue sich auf und bringe Heil und Gerechtigkeit wachse mit auf. Ich, der Herr, erschaffe es. Wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe unter irdenen Scherben. Spricht denn der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Dein Tun ist ungeschickt? Gott ist souverän. Wenn Gott gut ist und souverän ist, dann ist die folgende Bitte von Jesus nur angemessen. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Mit dieser Bitte fleht Jesus Gott an, er möge sich ihm doch gnädig und barmherzig erweisen und ihn vor dem Kelch verschonen. Was meint Jesus mit dem Kelch? In Psalm 75, Vers 9 steht, der Herr hält einen Kelch in seiner Hand, gefüllt mit dem Wein seines Zorns, schäumend und von betäubender Wirkung. Und Gott schenkt allen auf dieser Erde, die ihn verachten, davon ein. Bis zum letzten bitteren Tropfen müssen sie ihn austrinken. Es gibt einen Kelch, der gefüllt ist mit dem Zorn Gottes. Und Gott gibt ihn denen zu trinken, die ihn verachten, die Gott nicht als Gott anerkennen und nicht unter der Herrschaft Gottes leben wollen. Gottes Zorn trifft sündige und ungerecht handelnde Menschen. Aber warum soll dann Jesus diesen Kelch austrinken? Ist das die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes, dass er der Bitte seines Sohnes nicht nachkommt und ihn diesen Kelch, diesen Zorneskelch etwa austrinken lassen will? Ja, es ist die Gnade Gottes, die sich aber in diesem Moment nicht an seinem Sohn, sondern an uns Menschen zeigt. Jesus selbst fasste früher seinen Auftrag folgendermaßen zusammen: Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Dies ist der Skandal des Kreuzes, in dem der dreieinige Gott sich selbst in der Gestalt seines Sohnes hingibt, um den Kelch des Zornes Gottes auszutrinken und somit die Sünde der Welt auf sich nimmt, erweist Gott uns Menschen seine Gnade und Barmherzigkeit. Es geht Gott nicht darum, sich selbst zu dienen, sondern uns Menschen zu dienen, den Menschen seines Wohlgefallens, den Menschen, die er liebt. Jesus möchte dir dienen, er möchte dir die Füße waschen, hat sein Leben als Lösegeld hingegeben, um dich aus Schuld und Sünde loszukaufen. Hast du dieses Gnadengeschenk angenommen? Heute, da du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Weil Gott die Bitte Jesu nicht erhört hat, den Kelch des Zorns an ihm vorübergehen zu lassen, erhört er nun gnädig und barmherzig deine Bitte, wenn du ihn bittest, den Kelch seines Zorns an dir vorübergehen zu lassen. Wie unendlich dankbar dürfen wir sein, dass Jesus sein Gebet mit der folgenden Aussage beschließt: Nicht was ich will, sondern was du willst. Jesus ordnet sich ganz dem Willen seines Vaters unter. Wie schafft er dies angesichts des Leidenskelches, der ihm zum Austrinken hingehalten wird? Er hält unerschütterlich daran fest, dass Gott gut ist und dass Gott souverän ist, auch in dem, was in dieser Stunde, in dieser Nacht alles geschehen wird. Dieser vollkommene Gehorsam Jesu, dem Willen seines Vaters gegenüber, ist die Grundlage unserer Erlösung. Hätte sich Jesus geweigert, den Kelch auszutrinken und stellvertretend für unsere Verachtung Gottes zu sterben, dann hätten wir jetzt keinen Erlöser und Retter. Dann wäre er nicht zu unserem Erlöser und Heiland geworden. Das müssen wir uns an dieser Stelle bewusst sein. Doch Jesus vertraute nicht nur auf die Güte, sondern auch auf die Majestät und Herrschaft Gottes. Dies bedeutet, dass Gott ihn als Lohn für seine Selbsthingabe wieder zu Ehren bringen würde. In Philipper 2,9 lesen wir: Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Namen. Wer sich dem Willen Gottes unterordnet, den wird Gott schlussendlich zu Ehren bringen. Dies ist der Plan Gottes mit allen, die ihm nachfolgen. Auch wenn der Weg der Nachfolge durch das Leiden hindurchgeht, er wird in die Herrlichkeit und in Ehre münden. Wachet und betet. Von diesem leidenschaftlichen Gebetskampf Jesu, der um die Vergewisserung rang, dass Gott gut, souverän, gnädig und majestätisch regiert. Von diesem Gebetskampf haben die Jünger nicht viel mitbekommen. Sie waren alle eingeschlafen, und dies nicht bloß das eine Mal, sondern dreimal. Jedes Mal, als Jesus zu ihnen zurückkam, schliefen sie. Das schmeichelt ihnen nicht gerade. Und Jesus hatte dann auch genug von der Trägheit ihrer Herzen. Doch wie können wir seiner Aufforderung zu wachen und zu beten heute nachkommen? Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Denn der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Was bedeutet dies für uns in der aktuellen Situation? Erstens, wachet. Wir sollen wachen. Im Gebet sollen wir als Gemeinde das prophetische Wächteramt wahrnehmen. Starre das Coronavirus nicht einfach nur an, sondern versuche auch, gerade im Gebet, dahinter und auch unter das Virus zu sehen. Was ist die geistliche Perspektive auf die Corona-Krise? Was will Gott uns in dieser Zeit lehren? Was möchte er uns durch das Virus und die dadurch hervorgerufenen Zustände für eine Botschaft geben? Es ist ein gemeinsames Ringen um die Perspektive Gottes auf die heutigen Tage. Und darum wollen wir als Gemeinde Gott auch gerade in diesen schwierigen Tagen um prophetische Eindrücke und Deutungen bitten. Und ich möchte euch auch einladen, falls ihr solche empfangt, diese auch weiterhin mit uns Ältesten zu teilen, damit wir sie lesen und auch beurteilen können, damit wir miteinander um die Perspektive Gottes, um seine Sicht ringen können. Ich bete Gott darum, dass er uns Einsicht in seine Absichten gibt, in dieser Zeit, mit uns als Gemeinde, mit unserem Volk und auch mit dem postchristlichen Westen, in dem wir leben. Zweitens, betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Wie schaffe ich das nur, fragst du dich jetzt vielleicht. Nicht einmal die Jünger haben es geschafft, für eine Stunde zu beten, wach zu bleiben. Und Jesus sagt ja selbst, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, unsere menschliche Natur ist schwach. Und ja, wie in all diesen Sorgen und Nöten, die mich täglich bedrängen, wie soll ich da beten? Wie kann ich da dranbleiben und dies erst noch mit Leidenschaft? Beachte, warum wir beten sollen, um nicht in die Versuchung zu geraten. Was ist die Versuchung in unserer aktuellen Situation? Wir können in dieser Lebenssituation, die von der Pandemie total beherrscht wird, von Luther lernen. Luther lebte zu einer Zeit, als immer wieder Pestwellen durch die Städte rollten. Und die Pest, die war eine richtig heftige Seuche. Da starben nicht nur ein paar Prozent der Menschen, die die Pest bekamen, sondern mehr als 60%. Luther war mit einer grausamen Seuche konfrontiert. Er musste damit klarkommen und er betrachtete diese Epidemie als Versuchung, die unseren Glauben und unsere Liebe testet. Den Glauben, auf das wir sehen und erfahren, wie wir uns gegenüber Gott verhalten wollen, und die Liebe, auf das man sehe, wie wir uns unserem Nächsten gegenüber verhalten wollen. Wie unsere Liebe getestet und herausgefordert wird und wie wir darauf reagieren können, darüber habe ich letzten Sonntag gepredigt. Heute möchte ich auf den Glauben eingehen. Wie wird unser Glaube getestet? Ich glaube, das Coronavirus und alles, was jetzt darum passiert, das stellt unsere Überzeugung, wer Gott ist, in Frage. Die vier Grundwahrheiten über Gott, um die auch Jesus rang. Ist Gott gut? Ist er souverän? Ist er gnädig? Regiert er majestätisch? Wenn ich das Virus anstarre, ja, wie kann dann Gott gut sein? Und wenn er es wenigstens gut meint, wie kann er dann souverän sein? Dies ist die ganz alte Frage angesichts des Leidens in der Welt, die aktuell wieder aufbricht. Wenn ein Virus über unser Land hinwegfegt und es die Alten und Schwachen trifft vor allem, wie kann das ein guter und souveräner Gott zulassen? Wenn dich diese Frage umtreibt, schau auf Jesus. Betrachte ihn, wie er damit umgeht. Angesichts seines Leidensweges in seinem Gebet daran festhält, aber Vater, du bist gut, du meinst es gut mit mir, alles ist dir möglich, du bist souverän und hast alles unter Kontrolle. Vielleicht fürchtest du dich, dass Gott dich nun irgendwie für etwas bestraft oder dass du aus seiner Gunst gefallen bist, weil er zulässt, dass dein Leben gerade komplett nicht so verläuft, wie du es dir vorgestellt und wie du die nächsten Monate geplant hast. Du denkst vielleicht, oh, ich habe zu wenig gebetet, ich habe zu wenig meinen Glauben bezeugt und evangelisiert, ich habe zu wenig fromm gelebt. Dann erinnere dich an Gottes Gnade, in der Jesus selbst den Kelch des Zornes Gottes ausgetrunken hat, anstelle all derer, die sich im Glauben ihm ganz anvertrauen. Es kann auch sein, dass du bemerkst, dass du aktuell in deinen Gedanken und in deinem Verhalten eigentlich mehr vom Virus beherrscht wirst als von Gott. Dann unterstelle dich erneut seiner majestätischen Herrschaft, in der auch das Virus nicht seiner Kontrolle entgleiten kann. Wir müssen uns nicht vor einem Virus beugen, sondern wir beugen uns vor der majestätischen Herrschaft Gottes. Kläre im Gebet deine Motive, ringe mit Gott darum, wie Jesus an diesen vier kraftvollen Wahrheiten über ihn festzuhalten. Gott ist gut, er ist souverän, er ist gnädig und majestätisch. Dann wird dein Glaube gestärkt und dein Gebetsleben beflügelt. Mit dieser Sicht, dass Gott gut ist, souverän, dass er gnädig ist und majestätisch, wird auch deine Fürbitte leidenschaftlicher. Und wenn mein Gebet nicht erhört wird, diese Erfahrung kann unseren Glauben erschüttern. Sie kann sogar dazu führen, dass jemand sagt, wieso soll ich überhaupt noch beten? Was bringt es dann überhaupt noch, wenn mein Gebet, wenn meine Gebete sowieso nicht erhört werden? Wir haben große Zusagen in der Bibel, dass Gott unsere Gebete erhört. Dass Gott seinen Kindern noch viel lieber gute Dinge gibt, als wir menschlichen Väter. Diese Zusage, das steht direkt nach der Aufforderung, bittet, so wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Doch wir machen die Erfahrung, dass es Gebete gibt, die ich bete, die nicht erhört werden. Dann schau auf Jesus. Sein Gebet, das er im Garten Gethsemane gebetet hat, das wurde nicht erhört vom Vater. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen, hat Jesus gebetet. Aber Gott, sein Vater, sein Abba, der es doch gut mit ihm meint, er hat dieses Gebet nicht erhört. Wie geht Jesus mit dieser Ungeheuerlichkeit um? Wie reagiert er darauf? Er akzeptiert die Herrschaft Gottes auch über ihn. Er ordnet sich seinem Willen unter im vollen Vertrauen darauf, dass Gott es gut meint, dass Gott souverän ist. Wurde dieses Vertrauen von Gott enttäuscht? Nein, in seiner Majestät hat Gott Jesus auch durch das Leiden hindurch zur Auferstehung und zur Herrlichkeit geführt. Gott hat das Vertrauen, das Jesus in ihn gesetzt hat, nicht enttäuscht. Und darin liegt auch die Stärke, mit der Jesus aus dem Gebet hinausgegangen ist. Er vertraut sich seinem himmlischen Vater selbst im Angesicht der dunkelsten Stunde vollkommen an. Im Angesicht des Kreuzes vertraut Jesus vollkommen auf Gott, auf seine Güte und dass er souverän alles im Griff hat. Und in diesem Vertrauen wird sein Herz gestärkt, sodass die Angst weichen muss und Jesus dem, was kommen mag, mutig entgegentritt, ohne Zittern, ohne Zaudern, gestärkt. Und dieses Vertrauen auf unseren guten, souveränen, gütigen und majestätisch regierenden Gott, das wünsche ich auch dir in den kommenden Tagen, in der kommenden Woche. Ich möchte beten. Gott, du bist gut. Du bist ein guter Vater. Ich danke dir, dass du unser Vater bist und wir deine Kinder sein dürfen. Und ich danke dir, dass du noch viel mehr gute Dinge für uns hast, als wir Menschen unseren eigenen Kindern geben können. Gott, du bist souverän. Ich danke dir, dass du die Situation auch jetzt in diesem Moment unter Kontrolle hast, dass nichts geschieht, was nicht unter deiner Kontrolle ist. Ich danke dir, dass du diese Welt regierst. Und ich danke dir, dass du gnädig bist, dass du selbst in deinem Sohn Jesus Christus den Kelch des Zorns ausgetrunken hast, sodass wir versöhnt mit dir, im Frieden mit dir leben dürfen. Ich danke dir für deine Gnade. Und ich danke dir, dass du majestätisch herrschst und dass wir nicht vom Coronavirus beherrscht werden, sondern dass wir unter deiner guten Herrschaft leben dürfen. Und so bitte ich dich, stärke uns den Glauben. Stärke uns den Glauben auch in der Versuchung, sodass wir wachen und beten können und dass wir nicht einschlafen, dass unsere Seele nicht betrübt und geängstigt ist, sondern Mut fasst und Stärke fasst in dir, Jesus. Ich danke dir für deine Gegenwart mit einem jeden von uns durch deinen Geist. Amen. Ich möchte euch segnen mit dem Segen Gottes aus 4. Mose 6. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.